Willkommen zu einer neuen Folge von Follow Rechtsstaat, die wir heute Freitag, den 11. Oktober aufnehmen. Dies ist keine Folge wie alle anderen auch, weil am heutigen Tag werden wir viel Zeit verbringen mit dem Verlag, in dem die Zeitschrift PIN erscheint, dem Erich Schmidt Verlag, der heute seinen 100. Geburtstag feiert, und Stefan Brink, der neben mir sitzt, und ich haben die große Freude, da heute kräftig mit vielen Freunden des Verlages feiern zu dürfen. Also wir gratulieren dann auch ganz, ganz herzlich zum 100-jährigen dieses Verlags. Und ich erlaube mir, eine persönliche Anekdote zu erzählen bei dieser Gelegenheit. Der Erich Schmidt Verlag ist nicht nur ein juristischer Verlag, jedenfalls war er in der Vergangenheit, hat er auch durchaus eine ganze Reihe von weiteren Bereichen. Und so kam es, dass in den 70er Jahren im Erich Schmidt Verlag eine musikwissenschaftliche Dissertation dort erschien. Es ging um Kirchenlieder, Friedrich von Spee. Und diese Dissertation war verfasst von Michael Herting, das ist mein Vater. Und wie der Zufall so wollte, führte es mich dann viele, viele Jahre später dann hier auch zu diesem bis heute im Familienbesitz stehenden Verlag, der uns beiden ganz, ganz große Freude macht und dem ganzen PIN-Kreis auch ganz, ganz große Freude macht. In der Zusammenarbeit ganz, ganz tolle Leute dort. Und deswegen ist es ein besonderes Vergnügen, zum 100-Jährigen zu gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch. Auf die
nächsten 100. Aber dann machen wir jetzt einen eisernen Cut und gehen über zu den Themen, die man in diesem Podcast ja erwartet, wobei wir noch einen kurzen Werbeblock schon mal reinschieben können, da wir gerade auch aus Anlass des 100-Jährigen des Verlages eine Veranstaltung aufgesetzt haben. Am 12. Dezember dieses Jahres, das ist ein Donnerstag, freuen wir uns auf einen Nachmittag hier in Berlin mit zahlreichen Gästen aus Wissenschaft und Politik, mit denen wir über all die Fragen diskutieren werden, die hier auch Fragen des Podcasts sind. Die Diskussionen werden auch dann anschließend als Podcast erscheinen. Und mach doch mal so eine kleine Auswahl, wenn wir denn dann da so erwarten dürfen.
Na klar, also zuerst nennen müssen wir natürlich Professor Papier, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Da sind wir sehr stolz, dass wir mit ihm über das Thema, wie steht's um unseren Rechtsstaat, sprechen dürfen. Und das Ganze kommt dann, wie gesagt, auch als Follow-Rechtsstaat-Folge hinterher. Aber wir haben auch andere tolle Gäste, zum Beispiel Tabea Rösner von den Grünen oder Professor Rossi, mit dem wir über Informationsfreiheit reden werden. Jan-Philipp Albrecht wird mit an Bord sein. Thomas Fuchs, der liebe Kollege aus Hamburg, der hamburgische Datenschutzbeauftragte. Professor Indra Spieker, auch da sind wir ganz stolz, dass wir Sie bekommen haben für diesen Nachmittag in Berlin. Am 12.12. findet das live vor Ort statt, und als Podcast-Folgen werden wir das dann peu à peu nachsehen.
So viel dann zu 100 Jahre Erich Schmidt und zu Roundabout, ja übrigens auch 100 Folgen Follow the Rechtsstaat. Was sind unsere Themen heute? Stefan, die Federal Trade Commission ist ja...
So ist es. Hat uns überrascht, und zwar positiv. Positiv überrascht. Wir denken immer, völlig falsch, dass wir in Europa, speziell auch in Deutschland, den Datenschutz erfunden haben und da immer ganz weit vorne in der Entwicklung sind. Das stimmt mit Sicherheit auch. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine weit beachtete Normierung, und das, was von europäischer Seite jetzt noch nachkommt, ist auch aller Ehren wert, vom DA über die DGA bis hin zur KI-Verordnung, hochinteressant. Aber in den USA gibt es durchaus auch nicht nur dieselben Themen, sondern auch ja durchaus große Aktivitäten. Ich bin gestolpert über den Bericht der FTC, das ist die Federal Trade Commission, also die US-Handelsaufsicht. Und die hat sich jetzt 4 Jahre lang Zeit genommen, sich zu beschäftigen mit der Datenverarbeitung bei den großen Social Media und Streaming Portalen von Amazon bis YouTube, und kommt da zu sehr klaren Ergebnissen. Sie bemängeln, dass dort eine Massenüberwachung stattfinden würde, im großen Umfang Nutzer ausspioniert würden und dabei der Datenschutz komplett unter die Räder geriete. Finde ich als Statement, also zunächst mal als Untersuchungsthema wichtig und als Statement noch wichtiger. die FTC bemängelt, dass die großen Internetplattformen Überwachungsnetzwerke aufgebaut hätten, um personalisierte Werbung zu schalten, dass sie dabei den Datenschutz gerade auch für Kinder und Jugendliche übergehen würden. Und die FTC knüpft daran konkrete Forderungen. Sie sagen also, das, was da im Moment an Datenschutz betrieben wird, das ist völlig unzureichend. Auch der Austausch zwischen den Unternehmen sei so gut wie unreguliert. Es gäbe jedenfalls keine konsistente Regulierung in diesem Bereich. Und deswegen fordert die FTC ein Datenschutzgesetz, und zwar auf Bundesebene. Und das ist ja nochmal ein guter Anstoß. Wir wissen, dass die US-Bundesstaaten schon von Kalifornien, gerade in die Küstenstaaten, einiges getan haben in Sachen Datenschutz und Regulierung. Aber was nach wie vor fehlt, ist eine Bundesregulierung in den USA. Und die wird jetzt von der FTC eingefordert. Und das finde ich ist ein guter, natürlich auch ein notwendiger, aber auch ein erfreulicher Schritt.
Kommen wir zu zwei EuGH-Entscheidungen, die wir heute besprechen wollen. Zunächst einmal ein Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Wiesbaden wir in diesem Podcast alleine schon besprochen haben. Dort ging es, Stefan, vielleicht erklärst du mal, wo
Gerne.
Es ging.
Es ging um ein Urteil des EuGH vom 26. September 2024. Wir hatten es auch schon mal hier in unserer Reihe, als wir uns angeschaut haben, was der Generalanwalt dazu sagte. Hintergrund, ganz einfacher Fall, eine Sparkasse in Hessen, beziehungsweise man muss genauer sagen, eine Sparkassenmitarbeiterin, hatte Daten eines Kunden unsachgemäß verarbeitet. Die Sparkasse hatte es gesehen, hatte auch ganz fromm eine Datenpannenmeldung abgegeben an den hessischen Landesbeauftragten. Und der Betroffene wendete sich auch an den Landesbeauftragten und sagte, hier macht mal was, schreitet mal ein. Der hessische Landesbeauftragte wendete sich an die Sparkasse, hat mit denen gesprochen, hat sich insbesondere erklären lassen, was für Abhilfemaßnahmen die Sparkasse ergriffen hat und hat dann von sich aus dem Beschwerdeführer gesagt, aus unserer Sicht ist es damit okay. Ja, wir gehen davon aus, dass das Problem erkannt wurde, wir gehen davon aus, dass es abgestellt wurde und nicht wieder vorkommt. Und deswegen werden wir jetzt als Aufsichtsbehörde keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen. Damit war der Betroffene nicht zufrieden und wendete sich ans Verwaltungsgericht Wiesbaden, um den hessischen Landesbeauftragten auf die Spur zu bringen. Und jetzt hat der Europäische Gerichtshof dazu geurteilt und hat gesagt, wie ich finde, sehr eine Entscheidung mit Augenmaß des EuGH, die Aufsichtsbehörde ist nicht verpflichtet, in jedem Fall eines Verstoßes, den hatten wir ja, eine Abhilfemaßnahme aufzuerlegen. Und insbesondere ist die Aufsichtsbehörde nicht verpflichtet, in jedem Fall eines Verstoßes eine Geldbuße zu verhängen. Jedenfalls dann nicht, wenn der Verantwortliche selbst bereits für Abhilfe gesorgt hat durch eigene interne Maßnahmen. Das ist, finde ich, eine gute Ansage des EuGH, der sich letztlich darauf zurückzieht zu sagen, wir prüfen, ob die Aufsichtsbehörde im Fall eines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung ihr Einschreitensermessen und ihr Ermessen in Bezug auf die Abhilfemittel ordentlich eingesetzt hat, ob es die Grenzen dieser Ermessensermächtigung eingehalten hat. Und wenn das so ist, dann sehen wir keinen Grund, die Aufsichtsbehörde selbst jetzt zur Ordnung zu rufen und zu mehr Maßnahmen zu veranlassen. Bloße Untätigkeit, erwähnt der EuGH auch nochmal, wäre natürlich nicht okay auf Seiten einer Aufsichtsbehörde, aber wenn sie sich kundig macht, mit dem Verantwortlichen in Kontakt kommt und sich ein Bild davon macht, ob so ein Verstoß nochmal droht, dann sei das vollkommen okay, wenn man es bei dem Gespräch und der Beurteilung sozusagen der Abhilfemaßnahmen bewenden ließ als Aufsichtsbehörde. Der hessische Landesbeauftragte hat, keine Überraschung, Professor Rossnagel, in einer eigenen Pressemitteilung diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs begrüßt und nochmal einen etwas anderen Twist reingebracht, indem er sagte, das ist doch auch ein prima Anreiz für den Verantwortlichen selbst, für den Fall, dass er Mängel bei sich im Betrieb bei der Datenverarbeitung feststellt, selbst zu handeln, selbst einzugreifen, selbst für Abhilfe zu sorgen. Das schützt ihn auch in gewisser Weise davor, dass die Aufsichtsbehörde, wenn sie nachher vom Betroffenen aufs Pferd gesetzt wird, dann auch sieht, dass man ordentlich reagiert hat auf den Fehler. Und dann muss die Aufsichtsbehörde eben auch gar nicht von ihren sonstigen Aufsichtsmitteln, von der Warnung bis zum Bußgeld Gebrauch machen. Ich finde eine Entscheidung mit Augenmaß, Nico, oder wie würdest du es einordnen?
Wie der Zufall es so wollte, hatten wir wenige Tage nach dieser Entscheidung, also ja, da hatten wir einen Fall vom Verwaltungsgericht, wo wir für Mandanten gegen einen Verwarnungsbescheid vorgegangen sind. Mhm. Komplizierte Geschichte, die ich hier natürlich auch nicht jetzt genau, so genau erzählen kann und möchte. Aber einer der Punkte, den wir hatten, war Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ja, auch die Verwarnungen muss man immer im Auge behalten, dass sie irgendwie Bußgeld erhöhen sind. Wenn dann später nochmal was passiert bei Unternehmen, die viel Massengeschäft haben, ist das ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Vorkommen sich auch gelegentlich mal wiederholen. Und wir hatten aber gesagt, das ist also so eine besondere Geschichte gewesen, dass er jetzt unverhältnismäßig damit mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Das war unser Argument. Als ich dann von dieser Entscheidung hörte, dachte ich auch, super, das ist ja genau das, was wir jetzt brauchen an Material, weil es gibt ja durchaus gewisse Tendenzen bei den Datenschutzbehörden, da auch in andere Richtungen zu laufen und zu sagen, das sei jedenfalls doch erstmal, sei das der Normalfall, dass sie dann auch von ihren Sanktionsmöglichkeiten Gebrauch machen. Das stehe jetzt nicht im Belieben oder auch nur im Ermessen, sondern also da besteht ein gewisses gebundenes Ermessen. So. Und ich habe mir die Entscheidung gewollt und die Leitsätze gibt es ja nicht beim EuGH, aber es gibt die Ergebnisse. Und da sagt der EuGH dann auch so schön, dass die Datenschutzbehörde nicht verpflichtet ist, Sanktionen zu verhängen, wenn ein solches Einschreiten nicht geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist, um der festgestellten Unzulänglichkeit abzuhelfen. Sehr schön. Allerdings, das ist nur das Ergebnis, der Ergebnissatz. Wenn man in die Entscheidung dann selbst reinschaut, findet man gleich an zwei Stellen dann Dinge, die mich dann nicht dazu angehalten haben, jetzt diese Entscheidung groß zum Thema zu machen. Nämlich Rand Nummer 43, es sei nicht ausgeschlossen, dass die Aufsichtsbehörde, jetzt kommt's, ausnahmsweise und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des konkreten Falls vom Ergreifen einer Abhilfemaßnahme absehen kann, obwohl eine Datenschutzverletzung festgestellt wurde. Und also um sicher zu sein, dass das auch keiner überliest, kommt dann genau dieselbe Formulierung, nur drei Randnummern später noch einmal. Also das ausnahmsweise und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des konkreten Falles könne es mal nicht geboten sein. So, was wird jetzt natürlich passieren? Also insbesondere Beschwerdeführer, die unzufrieden sind damit, dass die Datenschutzbehörde nichts macht, die werden auf Rand Nummer 43 und Rand Nummer 46 herumreiten. Und Herr Rossenhagel und andere werden, oder so Menschen wie ich, die gelegentlich mal bei Gericht für Unternehmen tätig sind, die werden dann auf dem letzten Satz der Entscheidung herumreiten, der in eine andere Richtung blinkt. Also so richtig viel ist mit der Entscheidung aus meiner Sicht dann am Ende möglicherweise doch gar nicht anzufangen.
Ja, es deutet viel darauf hin, dass der EuGH schon so eine Art intendiertes Ermessen sieht. Im Prinzip soll die Aufsichtsbehörde, wenn sie Verstöße festgestellt hat, auch von ihren Befugnissen, Abhilfebefugnissen Gebrauch machen. Und ja, ich stimme dir zu. Es wird hier von einer Ausnahme gesprochen, dass es nicht geschieht. Die Aufsichtsbehörden selbst sind da wirklich zwischen Baum und Borke in gewisser Weise. Ich kann mich aus meiner eigenen Zeit in Baden-Württemberg noch gut erinnern, dass das gar nicht so selten ist, dass sich die Gefechtslage während der Beratung oder Behandlung einer Beschwerde einfach ändert, dass sich das dreht. Am Anfang sucht der Betroffene die Unterstützung der Aufsichtsbehörde, ist dankbar für die Hilfe. Insbesondere die Aufklärungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörde werden natürlich gerne auch genommen und sozusagen dann auch für eigene Zwecke verwendet, sei es, dass es um Schadensersatz geht oder anderes. Dass aber sehr schnell, wenn die Aufsichtsbehörde sagt, so aus unserer Sicht ist es jetzt auch gut, ja, aus unserer Sicht ist jetzt eigentlich nicht mehr zu machen in dem Fall und wir müssen aufpassen, dass wir nicht sozusagen übermäßig reagieren, dass dann der Wind sich sehr schnell dreht und wie in diesem Fall hier, dann die Aufsichtsbehörde verklagt wird vom Betroffenen, der die Unterstützungsleistung gerne entgegengenommen hat, aber irgendwann sagt, so und jetzt seid ihr mir nicht krass genug, nicht massiv genug, nicht entschlossen genug und jetzt mache ich euch Beine. Und es ist genau so, wie du sagst. Einerseits ist es gut und richtig und natürlich auch irgendwo selbstverständlich, dass der EuGH sagt, auch Abhilfemaßnahmen der Aufsichtsbehörde dürfen nicht unverhältnismäßig sein. Also wenn es nichts mehr zu abzuhelfen gibt, dann macht sie gefälligst auch nichts mehr, die Aufsichtsbehörde. Aber die Intention, die Grundintention des EuGH ist schon eindeutig, da soll was passieren. Und im Prinzip sollte zumindest eine leichte Abhilfemaßnahme wie eine Warnung ergriffen werden. Das führt aber genau zu den Problemen, die Aufsichtsbehörden nicht haben wollen. Nämlich, wenn Sie so eine Warnung aussprechen, dann ist der Verantwortliche jetzt in der Situation zu sagen, ja, das ist jetzt aber unverhältnismäßig. Und das fällt mir ja später auf die Füße und vielleicht bereitest du ja nur vor, dass du mir später nach einer erneuten Kontrolle ein saftiges Bußgeld verhängst und dann sagst, ich habe dich doch damals gewarnt und dem hast du nicht genügend Folge geleistet, deswegen jetzt das doppelte Bußgeld. Und deswegen wehrt sich der Verantwortliche gegen die relativ milde Aufsichtsmaßnahme. Und am Ende haben alle wahnsinnig viel Mühe in einen Fall gesteckt, der es eigentlich nicht wert ist. Ja. Deswegen, ja, wir bleiben einfach mal dabei, dass alle schön verhältnismäßig agieren sollen. Und dass der EuGH das anerkennt, ist durchaus erwähnenswert. Und der Einzelfall ist immer anders, ja.
Ja, also so ein bisschen schlauer sind wir, aber nicht so richtig schlauer ja. als zuvor. Sprechen wir über die zweite BGH-Entscheidung, die wir heute zum Thema haben. Denn man so mal gute 20 Jahre zurück, hatten wir einen Bürgermeister hier in Berlin, der hieß Klaus Wowereit. Und Klaus Wowereit ist in die Annalen eingegangen, dass als er sich um das Amt bewarb, in seiner eigenen Partei überhaupt, dass er den schönen Satz sagte, übrigens, ich bin schwul und das ist gut so. Spätestens jetzt seit dem 4. Oktober wissen wir auch alle, dass Max Schrems schwul ist und dass er auch sagt, und das ist gut so, weil er da auch in öffentlichen Veranstaltungen kein Hehl daraus macht. Das wissen wir seit dem 4. Oktober, weil es eine EuGH-Entscheidung gibt, die Max Schrems betrifft, in der genau dieses Thema ist. Max Schrems, dann natürlich geht es wieder gegen den Erzfeind Meta. Und es geht darum, dass er öffentlich und gesagt hat, ich bin schwul.
So ist es. Ich habe übrigens gerade noch mal gespingst ins Rubrum der Entscheidung. Und da ist übrigens Max Schrems tatsächlich auch ausgeschrieben. Ja, der EuGH hat ja lange Zeit auf den Datenschutz selbst in eigenen Angelegenheiten nicht so großen Wert gelegt und hat sehr transparent alle Beteiligten am Verfahren auch namentlich voll genannt. Das hat er eingestellt. Ich meine, vor 2 Jahren oder so hat er die Praxis geändert, sinnvollerweise. Auch das ist ein Datenschutzproblem. Maximilian Schrems offensichtlich ist eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte.
Oder Sie werden gefragt. So ist es zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht
heute. Ja, das ist auch sinnvoll und das entspricht natürlich dann auch voll unseren Vorstellungen von informationeller Selbstbestimmung. Zurück zum Fall, der unter zwei Gesichtspunkten wirklich interessant ist. Nämlich die eine Frage, was wusste Meta, in dem Fall Facebook, über die sexuelle Orientierung von Schrems. Für Meta ist das ein interessantes personenbezogenes Datum, weil auf der Basis natürlich auch personalisierte Werbung angeboten werden kann, die sehr zielgenau aus Sicht aller Beteiligten funktioniert. Und da ging es um die interessante Frage, darf Meta so eine Information, die in einer öffentlichen Podiumsdiskussion geäußert wird, eigentlich zu seinen eigenen Daten dazunehmen? Also zu dem Facebook-Profil von Max Schrems dazu speichern, nämlich auf Facebook, das hat Schrems sehr genau im Blick gehabt, auf Facebook selbst hat er nicht über seine sexuelle Orientierung gesprochen ausdrücklich. Und das heißt also, wenn Meta, und das hat Meta dann gemacht, ihn bewirbt mit personalisierter Werbung speziell auf seine sexuelle Orientierung ausgerichtet, dann stellt Schrems natürlich die Frage, dürft ihr das eigentlich? Dürft ihr Sachen aus der Lebenswelt, also aus einer Äußerung mal aus meiner Podiumsdiskussion, dazu speichern zu meinem Facebook-Profil? Geht das? Aus seiner Sicht war das ein Verstoß gegen den Grundsatz der Datenminimierung in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C, also gegen das Erforderlichkeitsprinzip. Und dementsprechend Vorabentscheidungsverfahren nach Vorlage des österreichischen Gerichts hat sich der Europäische Gerichtshof zu dieser Frage und zur Frage, wie ist das denn zu sehen vor dem Hintergrund, dass es sich um Artikel 9 Daten handelt, also um besonders geschützte Daten, lassen sich daraus noch Schlüsse ziehen für den Umgang mit diesen personenbezogenen Daten. Und dazu haben sie sich, wie ich finde, geäußert, wie aussagekräftig das am Ende ist, schauen wir uns an, wenn wir die Entscheidung insgesamt nochmal beurteilen. Ja,
Schrems ist es aufgefallen, dass er Werbung kriegte, wie so schön heißt, die auf ein homosexuelles Publikum abzielen und Einladungen zu entsprechenden Veranstaltungen, so heißt es in der Entscheidung. Und naja, gut, das kennt man natürlich, wenn man die Plattform benutzt, dass man, ja, manchmal passt es auch nicht. Ja, also ich ärgere mich persönlich jetzt nicht darüber, wenn ich Einladungen zu Veranstaltungen mit einem homosexuellen Publikum bekomme. Ich ärgere mich eher darüber, wenn ich dann penetrant und immer, wo dann auch schon drinsteht, welche Jahrgänge angesprochen sind, das dann sogar mal ausnahmsweise stimmt, Hörgeräte angeboten bekommen. Ja,
Dass es noch keine Treppenlifte sind, Nico, ist alles gut.
Da können wir dann vielleicht mal gesondert darüber sprechen, ob die Werbung für ein reifes Publikum gerichtet für Hörgeräte, ob das jetzt eigentlich wiederum Daten über, ob das eigentlich Gesundheitsdaten
sind. Manches dafür, würde ich sagen. Das ist ein Fall von Artikel 4, Nummer 15.
Mein Gehör ist eigentlich völlig in Ordnung.
Es ist altersgerecht wahrscheinlich.
Na gut, also ihr kriegt diese Werbung für irgendwelche Homo-Sachen und dann hat er einen jetzt nur sehr rudimentär mitgeteilten Analyse in Auftrag gegeben. Da hat irgendjemand aus der Freundesliste von Max Schrems, der es offensichtlich auch andere Schwule gibt, hat er herausgerechnet, ja, das ist eine ganz kryptische, für die, die Entscheidung nachlesen wollen, Rand Nummer 91, eine ganz kryptische Formulierung, in der dann auch der Zivildienst von Max Schrems beim Roten Kreuz in Salzburg auftaucht, wo man gar nicht so richtig weiß, mit was das eigentlich zu tun haben soll. Nicht? Also irgendeine Analyse hat er dort in Auftrag gegeben, weil diese Analyse ist wohl herausgekommen, so jedenfalls der Sachverhalt, von dem die Gerichte ausgegangen sind, dass man also aus seiner Freundesliste und weiteren Informationen, die dort waren, herausgerechnet hat, dass der wahrscheinlich schwul ist. Nicht? So muss man sich das vorstellen. Und ob dieses Herausrechnen, dass der wahrscheinlich schwul ist, ob das jetzt wiederum ein besonders sensibles Datum, das also unter dem Schutz des Artikel 9 steht, ist, wäre dann erstmal die erste Frage. Das ist aber gar nicht die Frage, die hier Vorlagefrage war, sondern die Vorlagefrage ging dann eigentlich schon davon aus, dass sich das so verhält und richtete sich dann nur noch darauf, ob der Umstand, dass Schrems ja eigentlich kein Hehl daraus macht, dass er schwul ist, ob das die Anforderungen, und dann geht es konkret um eine, dass er mal auf einer öffentlichen Veranstaltung das gesagt hat, ob das ausreicht, um zu sagen, Einwilligung braucht man nicht, sondern das sei ein Fall des Buchstaben E in 9 Absatz 2 DSGVO, die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffentlich gemacht hat. Ja. Da muss ich ehrlich mal sagen, also das Datum, also Wovereit ist schwul, Nico Herting ist schwul oder Max Schrems ist schwul, sind für mich offensichtlich öffentlich gemachte Daten. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass das anders sein könnte. Aber hier ein Gerichtsverfahren, das bis zum EuGH gegangen ist mit der Vorlagefrage, dann offensichtlich doch. Wir haben uns bevor wir hier das aufgenommen haben, darüber unterhalten, wo denn eigentlich überhaupt genau das personenbezogene Datum, also das auf die Homosexualität bezogene Datum ist, wenn es ja eigentlich nur daraus geht, dass aus Daten, die Facebook viel zu große Hülle und Fülle hat, dass irgendwie die Vermutung irgendwie herausgerechnet wird, was ist eigentlich genau, von welchem Datum sprechen wir da eigentlich genau? So ganz richtig auf den Punkt gebracht, kriegen wir es, glaube ich, beide nicht.
Ja, wir versuchen es nochmal einfach mit einer Einordnung. Die Grundeinordnung heißt, also Homosexualität ist als sexuelle Orientierung offensichtlich ein Datum nach Artikel 9 Absatz 1, das besonders geschützt ist, eine besondere Kategorie personenbezogener Daten. Und die Grundaussage von der Datenschutzgrundverordnung 9 Absatz 1 heißt, diese Daten sind tabu, die werden nicht verarbeitet. Dann haben wir in Absatz 2 Ausnahmetatbestände und zu denen gehört eben der von dir zitierte Absatz 2 Buchstabe E, wonach gesagt wird, ausnahmsweise dürfen diese Daten doch verarbeitet werden, wenn sie sich auf personenbezogene Daten beziehen, die betroffene Person, Klammer auf selbst, Klammer zu, offensichtlich öffentlich gemacht hat. Jetzt schauen wir mal hier auf den Fall, was hat denn der Max Schrems öffentlich gemacht? Er hat in einer Podiumsdiskussion gesagt, ich bin schwul. Ist das dasselbe Datum, das Meta oder der Meta-Konzern bei sich hatte aufgrund der Analyse der Daten von Schrems, seines Internetverhaltens bei Facebook, des Verhaltens seiner Freundinnen und Freunde, wo er offensichtlich in diese Kategorie homosexuell eingeordnet wurde, ohne dass, wenn man Facebook fragen würde, sie damit die Aussage verbinden würden, Schrems ist schwul, sondern sie würden wahrscheinlich damit die Aussage verbinden, Schrems interessiert sich für Werbung, die im homosexuellen Umfeld Anklang findet. Ja? Das heißt, sie würden also etwas ein bisschen, vielleicht ein bisschen differenzierter antworten. Der EuGH, kommen wir jetzt mal zur Entscheidung vom 4. Oktober, sagt dazu einiges, aber viel klarer wird es dadurch auch nicht. Er sagt zum Beispiel, speziell zu der Frage, ja, ist jetzt dieses Datum, Schrems ist schwul, ist das jetzt freigegeben irgendwie? Darf das jetzt jeder nicht nur haben als Datum, sondern auch nutzen als Datum, und zwar ungeachtet von Artikel 9? Dazu sagen sie zunächst mal, also man muss schon mal differenzieren. Die Tatsache, dass Schrems das gesagt hat, bedeutet nicht, dass er nach 9 Absatz 2 Buchstabe a zugestimmt hätte, dass dieses Datum verwendet werden dann kann. Nämlich zwischen der Zustimmung und der Aussage an sich muss man differenzieren. Und eine Zustimmung hätte wohl auch tatsächlich vorausgesetzt, dass er den Verarbeitungskontext irgendwie beschreibt. Ja, also 9.1a lehnen Sie schon mal ab. Danke für den Hinweis, kommen wir hin. Aber dann sagen Sie, in so einer Situation, öffentliche Äußerung, nicht nur auf einer Podiumsdiskussion, die war auch gleichzeitig noch übers Internet zu sehen und abrufbar. Also wirklich jeder konnte potenziell diese Information bekommen. Da sagt der EuGH, okay, dann ist dieses sensible Datum, Schrems sagt, ich bin schwul, nicht mehr nach Artikel 9 Absatz 1 geschützt, aber, sagt der EuGH sofort, das ist eine Ausnahmevorschrift, die müssen wir, Absatz 2, 9 Absatz 2 sind Ausnahmetatbestände, die müssen wir eng auslegen. Deswegen bedeutet der Umstand, dass er diese Aussage getroffen hat, nicht, dass das Auswirkungen hätte auf andere Artikel 9 Daten aus anderen Quellen, nämlich auf das, was innerhalb des Meta-Konzerns zusammensortiert wurde in Bezug auf die Homosexualität von Herrn Schrems. Also sie versuchen da zu differenzieren, aber letztlich, Nico, haben wir Schwierigkeiten, das gut und sicher zu verwenden, diese Aussage des EuGH, weil wir dann letztlich differenzieren müssten zwischen der Aussage von Schrems über seine sexuelle Orientierung und die Informationen über die sexuelle Orientierung von Herrn Schrems, die der Meta-Konzern aufgrund anderer Tatbestände hat. Letztlich geht es doch beim Artikel 9 darum, dass diskriminierungsanfällige Daten aus dem Verarbeitungsverkehr gezogen werden sollen. Und dass das Datum, um das es dort geht, ist die Homosexualität. Und nicht das Reden über Homosexualität oder die Mutmaßung oder die Zurechnung von Homosexualität. Aber es sieht so aus, als würde der Europäische Gerichtshof hier doch irgendwie differenzieren zu wollen.
Je länger ich über diese Entscheidung nachdenke, desto schrecklicher finde ich sie, ganz ehrlich gesagt. Also erstmal versteht man es kaum noch, diese Unterscheidung. Ja. Dass man also schwul ist und dann ist irgendwie das Rechnen, dass jemand schwul sein könnte, ist auf einmal ein anderes Datum. Das ist schon ganz auf einer ganz, ganz schwindelerregend abstrakten Ebene nur noch nachvollziehbar. Und dann ist es ja so, also in Zeiten, wo das die noch ganz anders waren, vor 50 Jahren angefangen, haben sie Schwule eigentlich immer dafür stark gemacht, dass das doch einfach ein Stück Selbstverständlichkeit auch ist und eigentlich eigentlich egal ist, ob man jetzt homo oder hetero ist und dass man das auch nicht verheimlichen muss. Mhm. Ja, sind auf die Straße gegangen, Stonewall ab Ende der 60er Jahre und diese Verrenkungen. Ja, ich meine, es ist ein schwuler Mann, der die Entscheidung erwirkt hat. Insofern ist irgendwie selber schuld, Max. Diese Verrenkungen, die hier gemacht wird, also das also dann doch irgendwie ja zu behandeln, als ob es etwas also ganz, ganz Heikles ist, ja, obwohl der Mann, um den es geht, also ja überhaupt kein Hehl daraus macht. Mhm. Also das hat sowas, das hat für mich fast schon sowas Verklemmtes. Ja, und so etwas, also als ob das etwas ganz, ganz Problematisches ist, der Umstand, dass man jetzt nicht hetero ist, was man also unter allen Umständen doch davor schützen muss, an die Öffentlichkeit zu kommen.
Trifft, lieber Nico, genau die Grundeinwände, die von deutscher Seite auch bei der Verhandlung der Datenschutzgrundverordnung immer gegen den Artikel 9 in Stellung gebracht wurden. Die Deutschen haben ja eine ganz andere Tradition in dem Bereich. Die haben ja diese Schiene da, Volkszählung, belangloses Datum. Wir schauen gar nicht drauf, ob das jetzt sensibel ist oder nicht, sondern wir sagen einfach, dass nur das Datum ist personenbezogen und wird deswegen geschützt. Punkt. Deswegen konnten die Deutschen mit Artikel 9 nie besonders viel anfangen. Und es wird ja auch nicht besser dadurch, dass die sozusagen weit verbreitete sexuelle Orientierung, ich bin heterosexuell, natürlich genauso geschützt wird von Artikel 9. Und spätestens dann kommt diese Argumentationsschiene, da sind Daten, die sind diskriminierungsanfällig und deswegen schützen wir sie besonders, ins Wanken. Ja, weil dann genau diese von dir auch eben angesprochene Argumentation natürlich im Raum steht, ja, ist das jetzt sowas Besonderes oder müssen wir darum jetzt so ein besonderes Aufheben machen? Und das ist nicht gerade in dieser besonderen Behandlung der Daten letztlich auch wieder eine Diskriminierung versteckt. Also man kommt in wirklich schwierige Gewässer. Der EuGH versucht, seine etwas unklare Entscheidung noch in zwei Punkten nutzbar zu machen. Das eine, und so ist es auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden, verhält sich zum Thema Löschfristen und Löschung von personenbezogenen Daten. Und dazu sagt er jetzt gar nicht zu Artikel 9, sondern zum Thema Datenminimierung, Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Ich lese mal den Satz vor, den er sagt, und dann überlegen wir, ob uns das weiterhilft. Er sagt nämlich, dieser Grundsatz der Datenminimierung verbietet, dass sämtliche personenbezogenen Daten, die ein Verantwortlicher, wie der Betreiber einer Online-Plattform für ein soziales Netzwerk, von der betroffenen Person oder von Dritten erhält und die sowohl auf als auch außerhalb dieser Plattform erhoben wurden, Artikel 5 verbietet, dass diese Daten zeitlich unbegrenzt und ohne Unterscheidung nach ihrer Art für Zwecke der zielgerichteten Werbung aggregiert, analysiert und verarbeitet werden. Das heißt, jetzt versucht der EuGH noch irgendwie die Kurve zu kriegen, fokussiert das auf das Thema personalisierte Werbung, ja, schön, und sagt dann, der Grundsatz der Datenminimierung würde jedenfalls verhindern, dass sämtliche Daten zeitlich unbegrenzt und unterschiedslos verwendet würden. Aber wie dort zu differenzieren ist, was für eine zeitliche Grenze dort gilt und wie nach den Datenarten unterschieden werden muss, das sagt er uns wieder nicht. Ja? Und damit stellt er zunächst mal eine Selbstverständlichkeit fest. Ja klar, Daten ohne Löschfrist zu verarbeiten ist keine gute Idee. Aber das ist nun wiederum keine so besondere Neuigkeit. Auch nicht bei Daten, mit denen personalisierte Werbung gemacht werden soll. Also fragt man sich, was will uns der EuGH damit sagen? Ich bin da auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt.
Die Entscheidung stammt vom 14. Oktober. Das war hierzulande ein Brückentag. Und gemeinerweise hat der EuGH noch weitere datenschutzrechtliche Entscheidungen, die durchaus spannend sind, am 4. Oktober dann herausgegeben oder geurteilt. Ja, wir müssen jetzt aber einen Cliffhanger machen, weil wir sind am Ende unserer Zeit für heute. Wir kommen auf den 4. Oktober dort als Tag des Datenschutzes beim EuGH dann in unserer nächsten Folge noch einmal zu sprechen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und stoßt an auf den Verlag, auf das 100-Jährige.
Machen wir heute Abend. Alles Gute.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.